Ich hatte mir eigentlich was überlegt und jetzt habe ich es vergessen. Na gut, okay.
Sport Takes, der Sportpodcast für alle mit Yannick und Niklas.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder hier. Sport Takes, Wochenendrückblick. Natürlich, wir sind wie immer am Start. Es ist Montagmittag, es ist kein Morgen. Lag daran, dass eine gewisse Person sich eventuell ein wenig verspätet hat und sich das Ganze dann ein wenig nach hinten verschoben hat. Ich will nicht sagen, wer es war, aber es war jemand, der mit mir hier am Tisch sitzt.
Lüge.
Niklas,
ja,
wieso warst du heute zu spät?
Zug ist zu spät gekommen, aber zum Glück war ich pünktlicher als du da.
Ja, ich habe tatsächlich heute Morgen ein wenig getrödelt, bin einfach zu spät gekommen und dementsprechend hat sich das alles ein bisschen nach hinten verschoben. Dementsprechend ist es nicht mehr einen guten Morgen, sondern einen guten Tag, das habe ich gerade erläutert.
Aber bestimmt ist es für den ein oder anderen Student und Studentin gerade auch morgen. Wenn, also mit um 12 kann man auch noch aufstehen.
Ja, das stimmt, da hast du nicht ganz unrecht. Aber in der Regel für die meisten ja nicht.
Das ist richtig.
Also dementsprechend, ja. Niklas, erzähl mal, wie war dein Wochenende?
Gut, sehr gut sogar. Ich war auf einer Hochzeit wieder einmal, die dritte dieses Jahr. Also Hochzeit.
Wann ist deine?
Wann ist meine? Das, wenn ich jetzt mitbekomme, wie teuer sowas ist, dauert es noch.
Wie sah es aus? Auf wie viel dieser Hochzeiten wurden diese Blumensträuße geworfen? Wie ist dein
also
Foto?
Bei zwei weiß ich's.
Und bei der dritten weißt du es nicht.
Ah. Da waren wir zusammen.
Stimmt. Bei der dritten waren wir zusammen.
Da wurde nichts geworfen.
Da wurde nichts geworfen.
Nee, ich habe nichts gefangen, ich wollte aber auch nicht. Ich sag mal so, das kostet auch arschviel Geld. Aber ja. Es war super, als Gast ist es immer super schön. Es gab den einen oder anderen Aperol, der getrunken wurde. Von mir.
Ja.
Ja. Aber. Und am nächsten Tag war ich tatsächlich relativ munter, also klar müde, aber jetzt irgendwie nicht verkatert oder so. War ganz, ganz spaßig. Und sonst gestern Formel 1 geguckt und den Tag absolut gegammelt, wo ich hier zu Hause war.
Das klingt sehr schön.
Bei dir, wie war's?
Mein Wochenende war sehr aktiv. Ich war ja Donnerstagabend auf einem Event. Dementsprechend, ja, war ja Freitag bei uns frei. Haben wir so entschieden. Und dann habe ich Freitag, wollte ich das erste Mal so die Sprintdistanz endlich für den Triathlon machen. Ich bin ja im Triathlon-Training, also ich fange jetzt an damit. Und ich habe mich mit meinem Kumpel zusammengefunden, um das quasi anzugehen. Und ich hatte den Tag über noch nicht so viel getrunken und es war ja relativ warm und ich war so, okay, ich muss jetzt noch was trinken und am besten vielleicht noch mal kurz vorher was essen, so was Kleines, was ganz Kleines. Und dann liege ich die ganze Zeit rum und mache nichts und chille und warte quasi darauf, dass mir gesagt wird, yo, ich bin auf dem Weg. Und dann irgendwie war das ein bisschen früher, als ich gedacht habe. Und ich war so, ja, ich sollte jetzt wirklich mal schnell was trinken und vor allem schnell mal was essen. Und dann habe ich eine Banane gegessen und habe ein kohlensäurehaltiges Getränk, 0,5 Liter, wirklich schnell hintergekippt.
Oh, Kohlensäure schnell
und, hintergekippt. Kennst du die Sprite and Banana Challenge?
Nee.
Das ist quasi, du isst Banane und dann trinkst du Sprite und dann wartest du darauf, dass du dich übergibst. Das ist die Challenge, weil diese Reaktion in deinem Bauch, das versteht sich so ganz und gar nicht gut.
Ist nur Sprite oder Kohlensäure generell?
Generell Kohlensäure.
Okay.
Aber es wird halt immer mit Sprite gemacht, weil es halt auch so süß ist und so. Deswegen. Okay. Ja, und quasi habe ich diese Banana-Challenge gemacht, unbewusst. 10 Minuten, bevor wir mit dem Laufen gehen anfangen wollten.
Ah.
Und dementsprechend sind wir dann nach 1,7 Kilometern mussten wir anhalten, weil ich mich übergeben habe.
Perfekt.
Und,
Ballast abwerfen, leichter werden.
Naja, aber das Ding ist halt so, es war nicht einfach nur so ein das glaube ich geht ein bisschen zu sehr ins Detail, wenn ich so
weiß
überlege.
Nicht, ob wir jetzt wissen wollen,
auf jeden Fall mussten wir das Ganze dann abbrechen, weil das aufgrund der Hitze und so, das war einfach keine gute Idee. Dementsprechend ist das ins Wasser gefallen, diese gesamte Vorbereitung, mehr oder weniger. Stattdessen bin ich dann am Samstag, am Tag darauf, 50 Kilometer Fahrrad gefahren. Das erste Mal, das habe ich dir schon erzählt, aber ich dachte, jetzt die Hörer interessiert es auch nochmal. Und das war anstrengend. war sehr anstrengend bei 32 Grad Fahrradfahren. Vor allem auch über Berge, von denen ich nicht wusste, dass sie in Berlin existieren.
Berge in Berlin.
Berge in Berlin, ja. Jetzt kann man sich darüber lustig machen. Es war anstrengend und ich habe es aber überstanden, auch wenn ich danach wirklich dachte, ich sterbe hier einen Heldentod. Aber das war so mein Wochenende. Und ich würde sagen, es war an sich gelungen. Ich habe dann gestern wirklich den ganzen Tag nur noch rumgehangen und mich vom Fußball dieser Welt berieseln lassen. Und ich würde sagen...
Können wir mit anfangen?
Ja. Die Bundesliga, der erste Spieltag, wurde eröffnet, Niklas, von...
Das hab selbst ich noch mitbekommen hier. Leverkusen gegen Gladbach. Und ich habe auch mitbekommen, dass wieder so ein Nachspielzeittor geschossen wurde.
Das heißt, das Motto des ersten Spieltags war gefühlt schon wieder, habe ich mir aufgeschrieben, spin that shit back. So, weil es fängt gefühlt damit an, womit es aufgehört hat, ist ja wirklich tatsächlich ein Nachspielzeittor von Florian Würz. Aber vor allem dieser gesamte Spielverlauf ist ja schon ein bisschen sehr dasselbe Leverkusen von letzter Saison. Es ist Granit Xhaka mit einem sehr, sehr schönen Tor. Hast du es gesehen?
Nee.
Boah, ein Strahl, richtiger Strahl. Hat er ja letzte Saison schon richtig häufig rausgehauen. War dieses Mal auch wieder der Fall. Und damit eröffnet er die Bundesliga-Saison mit dem ersten Tor der Saison. Anders als in der letzten Saison muss man aber tatsächlich sagen, dass Leverkusen danach nicht so Bombe war. Gladbach hat tatsächlich ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und generell, wir haben ja letzte Woche unsere Prognose abgegeben.
Ja, ich sehe sie gerade vor mir.
Du siehst gerade die Prognose vor dir? ja, ich habe jetzt auch schon wieder so ein, zwei Dinger, wo ich mir so denke, ach Janek, was hast du da gemacht? Nein, also es ist ja nur der erste Spieltag, aber man muss wirklich festhalten, ich finde Gladbach oder... Also allgemein der Tenor, Gladbach hat ein gutes Spiel gemacht und kam auch eigentlich dann in der ersten Hälfte ganz gut ins Spiel rein, hat sich Chancen erarbeitet und ich will hier vor allem die zwei Neuzugänge, Tim Kleindienst und Kevin Stöger, hervorheben, die ein wirklich Top-Spiel gemacht haben. Tim Kleindienst kam ja von Heidenheim, Kevin Stöger von Bochum und du merkst den beiden an, dass die wirklich was ins Team bringen, was davor nicht so da war. Tim Kleindienst, so eine Zielstrebigkeit zum Tor, der nimmt sich auch wirklich dann einfach immer den Abschluss aus allen möglichen Lagen, aber ist mal was, was man bei Gladbach jetzt irgendwie auch länger nicht gesehen hat, habe ich so ein Gefühl einfach für mich und Kevin Stöger bringt da eine Kreativität rein, das ist, lässt sich auf jeden Fall gut sehen und ich finde, die machen da ordentlich Dampf so, können so durchaus Druck aufbauen und sich die Chancen erarbeiten, aber nutzen die Chancen halt nicht. Und so ist es dann halt Florian Würz, der das 2-0 macht. Danach fällt dann ein Tor, ein Anschlusstreffer theoretisch von Tim Kleindienst. Der wird aber nicht gegeben, weil vorher Kleindienst quasi Hinkapier war es an der Hacke erst quasi. Er trifft nicht den Ball, sondern nur die Hacke von Hinkapier, dem Innenverteidiger. Und dann fliegt der Ball dadurch quasi ins Tor. Also ist so ein bisschen gestocher da um den Ball. Richtig entschieden. In dem Fall richtig entschieden. Und so geht es mit 2-0 in die Pause. Man denkt sich schon so, ja, okay, ist ja irgendwie alles beim Alten. Und dann geht es aus der Pause raus. Und eigentlich geht es dann genauso weiter. Leverkusen macht ordentlich Dampf, will das 3-0 machen. Hat mehrmals die Chance dazu, auch in Form von Frimpong, der da an Omlin scheitert. Sie machen es aber nicht und so ist es dann Nico Elvedi, der in der 59. Minute den Anschlusstreffer macht. Und das war auch der überhaupt Granit Xhaka in die Position gebracht hat, beim 1-0 da das 1-0 zu machen. Also der hat quasi einen Fehlpass gespielt. Und so kann er es ein bisschen ausmerzen. Und dann in der 85. Minute fällt dann das 2-2 in Form von Tim Kleindienst nach Zuspiel von Kevin Stöger. Ja, direkt. Co-Produktion von der beiden. Und 85. Minute, ja, hat halt nicht viel zu heißen gegen Leverkusen.
Ich wollte gerade sagen, da ist ja noch Spiel gerade angepfiffen.
Man muss auch dazu sagen, es gab nur so viel Nachspielzeit, weil es zum Beginn der zweiten Hälfte eine große Pyroshow gab, glaube ich. Ja, doch.
Genau. So 11 Minuten Nachspielzeit, oder?
11 Minuten Nachspielzeit, ja. Und es gab aber quasi, es wurde, Anpfiff wurde nach 10 Minuten nach hinten verschoben, weil sich der Nebel, der Rauch nicht verzogen hat. Deswegen.
Okay.
Ja, und dann ordentlich viel Nachspielzeit und dann ist ja etwas passiert, was so hätte nicht passieren dürfen, denn es wurde sich jetzt tatsächlich sehr darüber aufgeregt. Es gibt
Elfmeter, ne?
Es gibt einen Elfmeter.
Das hab ich auch mitbekommen.
Und ja, naja, der Elfmeter war halt keiner. Also so, es gab so eine Sequenz, also wo das gezeigt wurde oder die dem VAR gezeigt wurde. Erstmal hätte sich der VAR gar nicht einschalten dürfen. Das wurde am nächsten Tag vom Leiter der DFL in einem Interview so gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ich komme jetzt aber leider nicht auf den Namen.
Warum?
Warum ich nicht auf den Namen komme oder warum der Elfmeter nicht hätte gegeben werden dürfen?
Warum der VAR sich hätte nicht einschalten dürfen?
Weil es einfach keine Fehlentscheidung war, den Elfmeter nicht zu geben. Und zwar musst du dir vorstellen, es ist ein Zweikampf um den Ball.
Das habe ich, glaube ich, gesehen, das Bild. Dann trifft er zuerst den Ball und dann den Spieler.
Er trifft, also jemand trifft den Ball und einer trifft nur den Spieler, aber es ist der Leverkusener, der nicht den Ball trifft, sondern der Gladbacher, der zuerst den Ball trifft. Das ist Itakura, der den Ball trifft und dann halt aber den Gegenspieler.
Ja.
Aber er trifft halt erst den Ball. Aber aus der Einstellung, die dem Schiedsrichter gezeigt wird, sieht es so aus, als würde Itakura nicht den Ball spielen, sondern nur den Gegenspieler. Und dadurch wird dann der Elfmeter gegeben, wo man dem Schiedsrichter jetzt so an sich nicht den großen Vorwurf machen kann, sondern halt eher dem VAR. So, und ja, Flo Würz tritt an, trifft nicht, aber im Nachschuss. 3-2, Spiel wird abgepfiffen, das war's. Und gefühlt haben wir jetzt schon wieder super, nach dem ersten Spiel der Saison, haben wir schon wieder alle Themen aus der letzten Saison mit rübergenommen und haben jetzt schon wieder alle Themen offen. VAR-Probleme, Nachspielzeit-Tor von Leverkusen, Leverkusen im Allgemeinen, was sind die am Hexen und Zaubern? Aber, nee, ich muss wirklich sagen, Gladbach hat mich überrascht, fand ich gut. Zweite Hälfte, muss man ehrlich sagen, war jetzt nicht so dolle. Aber die erste Hälfte, was da so gezeigt wurde, war, es war was da, so. Und ich muss sagen, da gab es halt Teams, die ein bisschen schwächer aussahen, als, finde ich, Gladbach. Aber wie gesagt, das ist der erste Bundesligaspieltag, es hat alles nichts zu heißen. Und ich würde sagen, wir können zum nächsten Spiel. Und zwar Freiburg gegen Stuttgart.
Das hat mich, ich habe ja auf der Hochzeit das nur, wie gesagt, also ich hätte jetzt Fußball eh nicht geguckt, aber ich habe es auch ein bisschen nur überflogen, habe ich nur gesehen am nächsten Tag. 3-1 für Freiburg.
Und ich habe mir jetzt nach unserer Prognose letzte Woche, habe ich tatsächlich mich nochmal intensiver mit Freiburg beschäftigt. Und ich würde am liebsten tatsächlich mein Tipp, meine Vorausschau, Tipp, meine Prognose würde ich am liebsten nochmal anpassen und Freiburg weiter nach oben setzen. Weil ich finde, nachdem ich mich jetzt nochmal intensiver mit allem beschäftigt habe, dass Freiburg einen klasse Kader hat und dass die jetzt, muss ich auch sagen, nach dem Spiel, die machen richtig Bock. Die haben ordentlich Spaß gemacht zum Zugucken und haben Stuttgart ordentlich vor riesige Probleme gesetzt. Also es ist erstmal zum Spielfilm. Eredim Demirovic, der Neuzugang von
Stuttgart.
Augsburg.
Schade.
Also von Stuttgart, der aber auch mal bei Freiburg gespielt hat, macht nach, ich glaube, in der zweiten Minute direkt so ein richtig geiles Seitfallzieher-Tor nach einer Ecke. Flanke auf jeden Fall. Sah sehr toll aus und ich habe mir so gedacht, boah, geiles Ding. Aber danach kommt von Stuttgart wirklich gar nichts mehr. Also wirklich gar nichts. Also gefühlt war, also Undav, alle, Kretzig als Linksverteidiger, alle wirkten total blass. Mittelstädt hat übrigens nicht gespielt, falls du dich das jetzt fragst, warum Kretzig gespielt hat. Mittelstädt hat nicht gespielt. Und irgendwie wirkten die total lethargisch, total angeknackst und es hat irgendwie nichts so richtig funktioniert und waren auch super, super viele Fehler, waren da im Aufbauspielen mit dabei. Und so passiert es dann auch, muss ich sagen, Lukas Kübler von Freiburg steht vorm 16er und wird nicht angegangen, kann einfach mal draufziehen. Und ja, der schlägt dann halt einfach unten rechts im Tor ein, nichts zu machen für Nübel, der davor schon super rettet mehrfach, weil Freiburg sich wirklich Chance nach Chance herausspielt, auch in Form von Grifo, Vincenzo Grifo, der ein super Spiel macht. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, muss ich ehrlich sagen, Freiburg, boah, die wirken sehr, sehr on point. Ja, Freiburg hat dann super viele Chancen, es bleibt aber beim 1-1. Stuttgart kann damit eigentlich schon fast sehr glücklich sein, bei den ganzen Chancen, die Freiburg hatte. Und so wirklich gut geht das halt lange dann nicht mehr in der zweiten Hälfte. In der 54. Minute fällt dann durch Ritsu Doğan das 2-1 nach einer Flanke. Ist ein bisschen, also rutscht er rein zusammen mit dem mit Kretzig. Und der Ball fliegt dann oder beziehungsweise fliegt, rutscht dann mit so ins Tor. Sehr viel gestochen, aber total verdient. Und das Tor fällt auch nach, ich will jetzt nicht sagen, neuen Eigenschaft, die Freiburg hat, aber sie pressen sehr hoch und setzen Stuttgart sehr früh unter Druck. Und so kommt es dann halt zum Ballverlust. Ich glaube sogar von Karasor, der auch kein gutes Spiel gemacht hat. Und ja, so fällt dann halt das 2-1 und Lukas Kübler, der seit 10 Jahren bei Freiburg ist, macht dann das 3-1 in der 61. Minute mit dem ersten Doppelpack in der Freiburger in seiner Freiburger Laufbahn. Und ja, Stuttgart wirklich underwhelming, muss man wirklich so sagen. Das sah nicht gut aus. Vor allem muss man ja auch sagen, dass im Supercup-Spiel gegen Leverkusen, da waren sie eigentlich ganz gut. Das sah eigentlich nach dem alten Stuttgart aus, so als wäre da nie was anderes gewesen. Aber jetzt heute in dem Spiel, der letzte Spieltag am Samstag, naja, aber kann ja alles noch besser werden. Ich bin aber sehr gespannt, weil Freiburg trifft nächste Woche direkt auf Bayern. Und ich würde sagen, die Überleitung kann ich direkt nehmen, weil auf das Spiel bin ich sehr gespannt, denn Bayern gegen Wolfsburg war ein sehr intensives Spiel, was ich tatsächlich auch so, ich glaube, jetzt habe ich sogar 1-1 richtig getippt in meinem Tippspiel, was ich mit meinen Freunden habe. Und die erste Halbzeit ist eigentlich super eindeutig. Bayern ist unfassbar gut, super stark, super druckvoll auch. Die spielen jetzt so ein neues 1-1-Pressing, also 1-gegen-1-Pressing über den gesamten Platz verteilt teilweise. Das ist unfassbar gut. Das funktioniert in der ersten Hälfte richtig stark. Boe und Olysee auf der rechten Seite machen richtig viel Druck und das macht richtig Bock, dazu zu gucken. Also sah wirklich sehr, sehr gut aus, was sie gespielt haben. Und eigentlich hat Bayern alles im Griff, geht total verdient in Führung in Form von Jamal Musiala, der einfach nur noch den Fuß reinhalten muss, nachdem sich Boe da einmal zur Grundlinie durchtankt. Und ich denke mir so, die zweite Hälfte beginnt und ich denke mir so, ja, eigentlich kann Wolfsburg schon, die sind gar nicht so schlecht drin, machen eigentlich ganz viel gut, aber Bayern wirkt einfach übermächtig. Und ja, dann nicht mal 2 Minuten drin und Foul von Boe an Thiago Thomas und Elfmeter für Wolfsburg. Ganz klarer Elfmeter, also da gibt es überhaupt keine Diskussion. Boe, also das ist mir so aufgefallen, wurde im Live-TV gesagt, jetzt als ich mir nochmal die Wiederholung angeguckt habe, wird gesagt, dass Thiago Thomas da den Lauf kreuzt, was halt aber so gar nicht stimmt, weil eigentlich ist es Boe, der den Lauf kreuzt und halt in Richtung Torlinie verteidigen möchte. Mhm. Ich glaube aber, also es ist quasi eine 1-gegen-1-Situation zwischen Thomas und Neuer. Boe ist so hinten links an ihm und will dann kreuzen nach rechts, um die Torlinie zu verteidigen. Ich glaube, wenn er einfach außen bleibt, dadurch, dass Thomas einfach gerade ausläuft und nicht weiter ins Zentrum reinzieht, kommt er in so eine doofe Winkelposition gegen Manuel Neuer, dass er da eigentlich gar nicht treffen kann. Und ich glaube, wenn Boe da einfach weiter außen mitläuft und da nicht kreuzt oder so und ihn dann halt berührt, dass da überhaupt kein Tor fällt. Aber im Endeffekt ist es die richtige Entscheidung von Boe, da zu kreuzen. Ist halt bloß doof, dass er ihn dann trifft. Lofo Meier trifft an, 1:1. Und kurze Zeit später passiert das, was letzte Saison recht häufig bei Bayern passiert ist. Min-Jae Kim mit einem Fehler im Aufbauspiel, was halt aber auch dadurch kommt, dass Wolfsburg unfassbar hochpresst, beziehungsweise generell sehr gallig ist, was halt auch daran liegt, dass Daniel Siebert, der Schiedsrichter, das zulässt. Auf den komme ich nachher eh nochmal zu sprechen. Also der lässt das zu und dann spritzt Wimmer einfach beim Rückpassversuch von Min-Jae Kim dazwischen, legt dann weiter zurück auf Meier, der dann wieder zum 2:1 einschiebt. Und ich denke mir schon so, boah, okay, Bayern, doch same shit wie letztes Jahr. Leverkusen macht dieselben Dinge, Bayern macht dieselben Dinge. Aber dann kommt wer sonst als Thomas Müller, als die Heilsperson. Ey, der wird eingewechselt zu seinem 474. Spiel für die Münchner.
Ja.
Damit ist er jetzt alleiniger Rekordspieler. Und
schießt
er
wird Tor.
Tatsächlich fast, er wird eingewechselt während einer Ecke. Durch diese Ecke fällt das Tor. Aber er macht das Tor nicht, sondern es ist ein Eigentor. Kane köpft quasi in die Mitte zu Müller, wo er steht. So. Und dann wird der Ball aber abgefälscht, geht ins Tor. Müller stochert ihn noch rein, aber das Tor, der Ball war schon davor im Tor.
Okay.
Also, ja. Aber er hat sehr viel mit dem 3-2 zu tun. Denn ja, Bayern ist in der Folge viel zwingender, viel besser. Wolfsburg hat noch ein paar Chancen, aber Bayern macht das wirklich gut. Und dann ist es Müller, der nach einem sehr mutigen Pass, ich glaube von Pavlovic, den Ball abschirmt gegen, ich glaube, Maximilian Arnold und dann im Fallen richtig artistisch es noch hinbekommt, den Ball auf Kane weiterzuleiten, der sich dann den Ball auch weiterhin abschirmt und zu Gnabry rüber steckt quasi und der schiebt dann einen Innenpfosten rein. 3:2 in der 82. Minute. Ja, verdienter Sieg für mich, für die Bayern und in der Folge haben sie sogar noch die Chance, das zu erhöhen. Den man noch hervorheben muss, ist auf jeden Fall der Torwart von Wolfsburg. Ich habe mir jetzt den Namen nicht aufgeschrieben. Das Internet funktioniert leider auf Arbeit gerade nicht. Dementsprechend können ich leider nicht googeln, wie er heißt. Ich habe vorhin noch die ganze Zeit dran gedacht, als ich dran denke. Aber der hat ein super Spiel gemacht. Ohne den steht es hier schon in der ersten Halbzeit gefühlt 3-4-0 für Bayern. Wirklich ein sehr guter Mann, den die da eingekauft haben. Ich glaube, es auch Belgier schon, nee, Kroate. Ist ja auch egal.
Was ich eigentlich funktioniert übrigens immer noch nicht, das Internet. Also
hey, wundervoll.
Kann ich jetzt auch leider nicht nachgucken.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist Daniel Siebert. Ja, für mich wirkte in dem Spiel, ich habe ja erwähnt, dass er eine sehr lange Leine hat gegeben hat, lassen, was auch immer. Oh Gott.
Passt schon.
Und fand ich für das Spiel einfach nicht förderlich, weil es Wolfsburg halt super viel Möglichkeiten gegeben hat, einfach nur durch Körperlichkeit das Spiel so ein wenig sehr zu regulieren, beziehungsweise Bayern halt nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Und ich finde, das ist immer keine gute Idee, weil das immer für sehr viel Frust auf der einen Seite sorgt. Und wenn es auf Frust auf der einen Seite sorgt, weil eine Mannschaft härter reingeht, dann wird das Spiel automatisch sehr eklig. Und das hast du dann auch schon gemerkt, wie gefrustet die Bayern-Spieler teilweise waren. Was halt einfach nur daran liegt, dass Daniel Siebert das halt so gemacht hat. Und vor allem, dass er super hochnäsig und auch einfach arrogant wirkte. Er hat in so vielen Situationen standen die Spieler um ihn herum und er hat halt einfach nur gesagt, bleib weg von mir, rede nicht mit mir und so weiter und so fort, was ich verstehen kann, weil es gibt ja diese neue Regel, dass nur noch die Teamkapitäne mit ihm sprechen dürfen, aber selbst als die da standen, hat er das trotzdem nicht mit ihm gesprochen und er wirkte, finde ich, in seinem gesamten Auftreten total arrogant. Boah, also fand ich nicht gut. Es gab nur eine Situation, die er richtig entschieden hat. Es war so ein mögliches Handelfmeter-Ding. Hat er richtig entschieden. Der Ball, finde ich, ist da zwar an der Hand dran und über 45 Grad Winkel und sonst irgendwas, aber nee, war im Rücken vom Spieler. Der Ball halt vom Rücken an die Hand. Kein Elfmeter für mich. Bayern also 3-2. Bayern gegen Freiburg nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, wie die Bayern das so mitnehmen, wie Freiburg spielen wird, weil ich glaube, es könnte ein interessantes Spiel sein. Weil Freiburg sich vor allem auch als Kontermannschaft sehr gut gezeigt hat und vor allem halt auch das hohe Pressing gut funktioniert hat und Bayern sich bei hohem Pressing scheinbar immer noch sehr schwer tut. Ja, wie man ja auch jetzt gegen Wolfsburg gesehen hat. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum letzten großen Spiel, Dortmund gegen Frankfurt. Und das geht mit 2:0 für Frankfurt, für Dortmund für Frankfurt. Aus.
Hätte aber, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit Frankfurt führen können.
Ja, denn um ehrlich zu sein, weiß Nuri Sahin höchstwahrscheinlich selbst gerade nicht so ganz genau, wie sie das 2:0 gewinnen konnten. Also sie wissen es schon. Jamie Gittens, der eingewechselt wird und 2 Tore schießt. Das erste ist auch sehr sehenswert, macht er da 3 sehr schöne Step-Overs und dann nagelt er den gegen Trapp einfach per Volley rein, mit einer sehr schönen Flugkurve, die ich so noch nicht so häufig gesehen habe. Sehr bitter für Frankfurt, weil Shaibi ist, ich glaube, 5 Minuten vorher frei vorm Tor. Wirklich Torwart nicht da, kein Gegenspieler oder sonst irgendwas. Und er bekommt den innerhalb des 5-Meter-Raums, so 4 Meter vorm Tor, glaube ich, auf den Fuß gelegt und er schießt ihn rüber. Sehr bitter. Also so ein komischer Aufsetzer. So, weißt du, er trifft ihn nur mit dem Schienbein. Und ist halt aber voll in der Bewegung für so einen Innenseitenschuss und dadurch geht er dann halt rüber. Sehr bitter. Und Frankfurt an sich macht ein super mutiges Spiel, ein gutes Spiel. Sind eigentlich auch sehr gut drin in dem Spiel, bloß halt in der Offensive funktioniert so gar nicht. Also diese Übersetzung, dann immer den letzten Pass zu finden, die Entscheidungsfindung ist bei Frankfurt einfach nicht gut. Und dann so zu richtig klaren Torchancen zu kommen und zu richtig klaren Chancen, das fehlt halt leider. Und dann wird halt, wie gesagt, Jamie Gittens eingewechselt. Und Dortmund ist auch in der zweiten Halbzeit besser. Also jetzt nicht besser als Frankfurt, aber besser als in der ersten Halbzeit. Und ja, das ist dann halt einfach so allgemein sehr bitter, wie das für Frankfurt läuft. Glücklich für Dortmund. Ich hätte da eigentlich ein bisschen mehr erwartet in der im Spielaufbau, beziehungsweise wie sie da... Ich finde, ich habe mir das Aston Villa-Spiel angeguckt. Ich fand, das sah sehr gut aus. Aber irgendwie ist es dann doch noch sehr undynamisch, sehr behäbig, sehr, ja, immer darauf bedacht, auf seine Position zu bleiben. Also da fehlt ein bisschen die Dynamik innerhalb des Teams. Und ja, aber es sind ja noch so ein paar Spieler, die nicht mit dabei sind, die noch dazukommen, wie zum Beispiel in Guirassy. Maxi Bayer saß auch auf der Bank.
Ist Guirassy verletzt?
Guirassy ist, glaube ich, immer noch verletzt. Okay. Es wurde während des Medizinchecks in Dortmund festgestellt. Da war noch kurz die Überlegung, ob das platzt, aber ist dann nicht passiert. Ja, und so ansonsten gab es jetzt keine großen Überraschungen so wirklich am ersten Spieltag.
Aber taktisch warst du jetzt von Kompany mehr überzeugt als von Sahin. Zwei großen Trainer. Ich frage es nochmal so rein.
Taktisch auf jeden Fall bin ich da von Kompany mehr überzeugt als von Sahin. Aber ich glaube, man muss halt gucken. Ich glaube, bei Bayern muss sich das noch finden. Und wenn es sich ein bisschen mehr bei Dortmund findet, dann kann das auch besser werden. Aber auch so oder so glaube ich, dass Kompany der bessere, größere Taktiker ist als Sahin. Er hat es auch schon ein bisschen mehr bewiesen oder beweisen können als Sahin. Ich meine, er hat ja schon einen Zweitliga-Aufstieg hinter sich, hat ja dann schon eine Premier League-Saison hinter sich und Sahin ist seine erste, also war bei Trabzonspor, Antalyaspor, ich weiß es gerade gar nicht, bei einem türkischen Verein, hat dort ein halbes Jahr lang Trainer gemacht, aber er hatte ja noch nicht so viel auf seiner Vita und deswegen, ich habe mehr von Kompany gesehen und dementsprechend, das fand ich, sah auf jeden Fall besser aus. Und ja, deswegen, ja, auf jeden Fall. Ja.
Okay.
So. Eine Überraschung gab es aber. Aber nicht im Fußball, sondern in der Formel 1.
Das ist richtig.
War
es denn so überraschend?
Ja, war es denn so überraschend? Das war nämlich meine Frage. Das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Wie überrascht bist du denn? Weil du fährst ja diesen Hype-Train schon eine ganze Weile und jetzt ist es passiert. Lando Norris gewinnt den Grand Prix.
In Sanford.
In Sanford. In der Heimatstätte.
Von Max Verstappen und das auch noch. Max Verstappen ist, ich habe die genaue Statistik leider nicht mehr rausgefunden, aber er ist, das war sein 200. Grand Prix, also noch eine echt große Marke. Okay. Und er ist von den großen Namen Schumacher, Alonso, Hamilton, Vettel mit Kimi Räikkönen, der einzige große Name von denen, der in den letzten Jahren, der nicht seinen 200. Grand Prix gewinnen konnte,
Er ist der Einzige.
Mit Kimi Räikkönen.
Mit Kimi Räikkönen. Ja,
alle anderen haben ihren 20. Grand Prix gewonnen.
Also
Schumacher, Vettel hat es geschafft, Alonso, Hamilton auch. Lag vor allen Dingen daran, dass der McLaren wieder mal absolut dominant gut war. Man hat bei McLaren...
Nee, ich muss gerade nur nämlich an die Szene denken, die ich gesehen habe auf Social Media, wie sich Fernando Alonso, glaube ich, unter das Auto
von Norris, also der guckt sich den McLaren da an, gibt's ganz lustige Videos, guckt er da, wenn Inspektor Sepp nicht mehr da ist, jetzt Inspektor Alonso da und guckt mal, können wir da vielleicht irgendwas abgucken von dem Auto?
Ja.
Ich meine, für die ging es ja wirklich nur bergab für Aston Martin. Ja. Ja, Norris gewinnt das, das McLaren-Team hat wieder ein Upgrade gebracht, also es ist das erste große Upgrade nach diesem großen Update in Miami, was man gebracht hat, wo man halt diesen ersten großen Schritt gemacht hat, kam jetzt das zweite wirkliche Upgrade diese Saison. Also dazwischen gab es so ein paar Anpassungen, aber ein richtiges Upgrade gab es nicht. Das gab es jetzt. Und man hat es wieder mal genailed, also perfekt getroffen, direkt funktioniert. Und der Abstand zu Red Bull ist größer geworden. Also Norris gewinnt das Ding mit 22,9 Sekunden Vorsprung. Trotz schlechtem Start. Ganz enttäuschend gewesen von Norris. Also er bleibt fast stehen auf der Startlinie. Also der kommt im ersten Moment gut weg, dann übelster Wheelspin. Also Wheelspin, dann drehen die Reifen durch und du kommst nicht in den zweiten, dritten Gang rein und dann bist du halt langsamer.
Okay, ich wollte gerade fragen, das liegt daran, dass man dann quasi den Schaltmoment verpasst?
Genau, also du überdrehst das Auto und dann schaltest du halt zu spät. Das sieht man auch ganz gut. Norris war, was die Reaktionszeit angeht nach dem Start, waren sie auf dem Gas fahren, gleich schnell wie Verstappen, aber von 0 auf 200 war Verstappen 4 Zehntel schneller.
Wow.
Und er fährt dann quasi einfach nur an Norris vorbei, aber Norris diesmal ganz entspannt geblieben. Runde 18, Cruiser ganz entspannt vorbei am Verstappen, weil auch einfach, man hat schon gesehen, der konnte in Dirty Air, also in dieser schlechten Luft, konnte er ziemlich gut einfach dranbleiben, hat so ein bisschen die Pace gemanagt und dann hieß es irgendwann, okay, Attacke vorbei an Verstappen, und dann war das Rennen auch eigentlich schon vorbei. Dann waren es ganz schnell 4 Sekunden, 5 Sekunden, dann gab es den Boxenstopp und dann mit dem harten Reifen, auch da konnte Verstappen nichts machen. Norris war am Ende, also auf die Renndistanz gesehen, 0,34 Sekunden schneller pro Runde. Also 3,5 Zehntel hat er den pro Runde weggenommen. Das ist einfach so gut gewesen, was McLaren da zumindest mit Norris im Auto anstellen konnte. Ich hoffe übrigens, man hört den Mixer nicht im Hintergrund.
Ja, ich bin auch gerade die ganze Zeit am Überlegen.
Hier gerade gemixt wird. Es tut uns sehr, sehr leid. Ich hoffe, das hört man nicht. Andreas Zeller, der Teamchef, hat gesagt, es kommen noch weitere Upgrades diese Saison. Es ist nicht das letzte. Es kommen keine großen Upgrades, wie jetzt in Miami oder in Sanford. Es kommen keine radikalen Veränderungen des Autos, sondern eher so kleine Sachen. So hier mal was, wenn man was im Windkanal findet, dann wird es angebaut. Hier was Kleines und ey, so gut wie McLaren ihre Upgrades bringt bis jetzt, wenn da was Kleines dabei ist, was 1/10, 2/10 wieder rausschlägt, das ist gut. Also man ist noch nicht fertig für die Saison, da kommen noch einige Sachen, hat noch Sachen in der Pipeline, um den Vorsprung eben noch größer zu machen auf Red Bull. Und man muss jetzt schon sagen, der McLaren ist das beste Auto der Saison. Und jetzt nochmal deutlicher, man hat bei Verstappen wirklich gesehen, er kam nicht um die Kurve. Also der ist wirklich dieses sogenannte Untersteuern, das heißt, er will einlenken und das Auto drängt ihn nach draußen. Und er konnte einfach nicht um die Ecken fahren. Und ich glaube, also jedes Upgrade, was McLaren gebracht hat, jedes größere in den letzten 2 Jahren, hat funktioniert. Also 2023, 2024 hat direkt, das ist ja das eine, das Upgrade zu bringen. Und dann musst du es erst verstehen, wie kann man das umsetzen. Das eine sind die Daten, das andere, wie verhält sich das Auto, wie müssen wir es abstimmen. McLaren hat das immer geschafft, direkt das zum Laufen zu bringen. Keine Probleme. Ferrari hatte ja schon große Probleme mit ihren Upgrades. Da ging es nach hinten. Und Red Bull ist jetzt die große Sache. Red Bull hatte ein Upgrade vor der Sommerpause. Das hat gar nicht funktioniert. Und man hat auch gesagt, Dr. Marco hat es bestätigt, es werden erstmal keine weiteren Upgrades kommen für den Red Bull.
Aber da muss ich mir jetzt die Frage stellen, wie passiert das so? Also liegt es daran, dass man quasi in eine falsche Richtung versucht hat zu denken und jetzt muss man alle Pläne über den Haufen werfen und quasi...
Genau, also man hatte ja eigentlich immer diese Basis von den letzten 2 Jahren, war ja wirklich ein dominantes Auto.
Ja.
Und das ist ja nicht, diese Basis ist nicht weggegangen, die bleibt auch, und das sieht man auch gerade, wenn du dir den Abstand anguckst zu diesen mittleren Teams, also die sind nicht näher rangekommen. Es ist einfach nur McLaren, Mercedes und auch Ferrari sind näher rangekommen, das heißt... die haben einfach besser entwickelt. Die haben Sachen gefunden, die mir Red Bull nicht gefunden hat. Und Red Bull hat einfach anscheinend an ein, zwei Stellschrauben Falschentscheidungen getroffen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man Adrian Newey nicht mehr hat. Und man da jetzt einfach viel größere Probleme hat, als es McLaren ist. Und man auf einigen Strecken auch der Mercedes. Und es kann auch damals sein, man hat diese Saison schon öfter gesehen, dass vor dem Rennen hast du ja den Daten im Simulator, du guckst dein Setup, Das baust du dir meistens im Simulator zusammen. Und man hat jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass die Korrelation zwischen Simulator und Strecke einfach nicht funktioniert hat. Also das war bei Mercedes zum Beispiel ganz lange das Problem mit ihren Upgrades. Die haben Upgrades im Windkanal getestet, die im Simulator super funktioniert haben, und dann bringen sie die an die Strecke und das Ding ist einfach Murks, weil es sich nicht übersetzen lässt. Und so hat es bei Red Bull auch. Und man hat wohl ein, zwei Entscheidungen getroffen, die nicht richtig waren. Und jetzt ist man aus dieser, in dieser Bedrohung. Dann hat man noch Sergio Perez, der das Ding, also das Auto, mehrere Male in die Wand gekloppt hat.
Ja.
Und Cost Cap gibt's ja, also Budget Limit in der Formel 1 mittlerweile. Du kannst nicht mehr ausgeben, was du willst. Du hast nur ein bestimmtes Budget als Spielraum und man hat halt jetzt nicht mehr so viel Geld für Upgrades. Und da kommt jetzt erstmal nichts. Man muss mit dem arbeiten, was man hat. Sanford war auch jetzt dieses Jahr gerade nicht die Strecke vom Red Bull. Also man hat deutlich größere Probleme mit dem Reifenverschleiß gehabt. Da ist der McLaren auch viel besser und generell, was Abtriebgrip angeht. Also das, wenn man sich das so ein Video mal, es gibt ganz viele auf Twitter, auch YouTube bestimmt auch, Max Verstappen rutscht da wirklich von links nach rechts und dieses Untersteuern, das konnte der, selbst Max Verstappen, der beste Fahrer zu sein, das konnte dieses Untersteuern nicht kompensieren, aber holt immer noch Platz 2 raus, Beste, was da war.
Wie sah denn der Rest des Feldes aus?
Leclerc auf 3. Phänomenal für mich. Driver of the Day, weil mit dem McLaren, mit dem Ferrari, der absolut im Niemandsland war, holt er sich den dritten Platz und am Ende kommt er nur 2,5 Sekunden hinter Verstappen ins Ziel. Helmut Marko, der Motorsportchef, hat da zwar gesagt, ja, Verstappen hat die Pace rausgenommen, weil nach vorne geht gar nichts mehr oder ging nichts mehr, nach hinten war auch relativ sicher, aber wenn man sich das große Ganze anguckt, war Leclerc im Rennen nur 0,01 Sekunde pro Runde langsamer als Verstappen. Und das ist ja auch für Ferrari ein gutes Zeichen, die am Anfang des Wochenendes nirgendwo standen. Das große Upgrade kommt jetzt in Monza in Italien. Da kann man auch nochmal, wird ein sehr, sehr großer Schritt erwartet. So was man aus den Medien hört, ist man bei Ferrari sehr, sehr optimistisch, was das neue Upgrade angeht, dass man da wirklich einen Schritt nach vorne machen kann. Piastri, der zweite McLaren, nur auf Platz 4. Da habe ich ja in meinem Fahrerranking einige Kommentare bekommen, dass doch bitte der Oscar Piastri vor Lando Norris gesetzt wird. War ein bisschen Recency Bias, meiner Meinung nach.
Ja.
Der fehlt einfach im Rennen noch ein bisschen Speed. Lag aber auch in diesem Fall daran, er hatte auch einen schlechten Start. Also vielleicht lag es diesmal am Auto, dass da irgendwie Probleme sind, dass der Schaltvorgang nicht so gut war. Oder man einfach die Preparation vom Team her nicht gut gemanagt hat. Er hat aber nie die Pace von Norris gehabt, konnte Charles Leclerc nicht überholen. Der hat diesen McLaren sehr, sehr gut hinter sich gehalten, was ich noch beeindruckender finde, weil an sich das Auto ja trotzdem bei Piastri auch stark war. Die beiden Mercedes, gar nichts. Also sehr enttäuschendes Wochenende gewesen. Russell startet von 4, kommt dann nach dem Start auf 3, endet auf Platz 7. Hamilton nicht mal Q3 geschafft im Qualifying, plus Strafe, die er bekommen hat, ist dann von 14 losgefahren, kommt 5 Sekunden hinter Russell an. Also Russell wirklich schlechtes Wochenende. Hamilton kein gutes Qualifying. Dann kommt halt Platz 7, Platz 8 raus. Das wird wieder besser werden. Wie gesagt, Ferrari bringt nächste Woche das große Update. Da ist man sehr, sehr happy. Und jetzt, wenn man mal guckt, Mercedes wird nicht immer so schlecht sein. Ferrari bringt ein neues Upgrade. McLaren ist das beste Auto. Was ist, wenn Red Bull auf einmal noch die dritte Kraft ist?
Ja, das wäre jetzt also
Die WM kann.
Die WM ist wirklich jetzt so langsam wirklich.
Die ist offen. Also bei den Constructors, also das Teamwertung, ist eh schon, die war ja schon vorher offen. Jetzt sind es noch 30 Punkte, man hat wieder 10 Punkte aufgeholt. Bin mir ziemlich sicher, in den nächsten 3 Rennen wird man Red Bull überholen. Also, auch wenn Red Bull schnell ist oder schnell sein sollte, Piastri besser als Perez und die Kombination ist einfach viel, viel besser.
Ja, und wie sieht es jetzt in der Fahrerwertung aus?
Die Fahrerwertung, bisschen größerer Abstand. Norris immer noch 70 Punkte dahinter.
Ja, stimmt.
Aber wenn man es jetzt so bestätigt, das Bild, dann kann er da wirklich nochmal richtig angreifen, weil ich habe mal nochmal gerechnet und ein bisschen angeguckt. Norris müsste jetzt schon, um aus eigener Kraft zu gewinnen, müsste er alle 9 Rennen verbleiben und gewinnen. Plus alle Sprints gewinnen, die es noch da sind, glaube ich, noch 2 oder 3. Und mindestens 5-mal die schnellste Runde. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass Verstappen jedes Mal Zweiter wird, dann würde Norris mit 1 Punkt die WM gewinnen.
Okay.
Aber jetzt.
Da ist ja nicht mit eingerechnet, dass was passieren könnte, wenn der Red Bull noch weiter abfällt im Gegensatz zu den anderen Teams.
Oder wir haben noch, also Singapur war letztes Jahr ein absolutes Stinkerrennen von Red Bull. Mhm. Singapur auch nicht, Singapur genau, und Baku auch nicht die Strecke von Red Bull, wahrscheinlich dieses Jahr. Also, das muss schon sehr, sehr gut laufen. Also das Ding ist aber, Norris hätte aus theoretisch aus eigener Kraft noch die Chance. Klar, wenn Red Bull jetzt nochmal. Die dürfen sich keine Fehler erlauben. Ja. 2, 3 Fehler von Red Bull und das Ding ist weg. Ich sag, Norris muss mindestens auch, also unabhängig von der Leistung von Verstappen, unabhängig, ob vielleicht mal Mercedes jetzt mal wieder ein gutes Wochenende hat oder auch Ferrari, Norris muss, glaube ich, noch mindestens 5 Rennen gewinnen. Also er muss jetzt Rennen gewinnen und man muss auch jetzt bei McLaren ziemlich klar sagen, ey, wir gehen auf Norris, wir brauchen jeden Punkt. Das war ja auch so, was dieses Wochenende nochmal so absurd gemacht hat. Norris hat in der letzten Runde die schnellste Runde geholt, diesen Extrapunkt, mit 43 Runden alten, harten Reifen, während die beiden Mercedes sich extra, glaube ich, 10 Runden, 20 Runden vorher, softe Reifen oder 10, 15 Runden vorher, softe Reifen frische geholt haben und selbst die konnten das nicht fahren am Ende.
Das ist krass.
Also der hat mit alten Reifen nochmal die schnellste Runde, wirklich beeindruckend. Also eine Sache noch, die ich noch rausgefunden habe. Wenn Norris alle 9 Rennen gewinnt, Verstappen immer Zweiter wird und wir rechnen jetzt mal nicht die Sprints rein, die lassen wir mal raus und sagen wir mal, die schnellste Runde geht immer an einen anderen Fahrer. Was denkst du, wie viele Punkte fehlen Norris am Ende? Wir haben im Thema von Ungarn nämlich drüber schon gesprochen.
Haben wir?
Weil du dich erinnern kannst, das war das Rennen, wo man Norris gesagt hat, lass Piastri durch.
Nein, sag jetzt nicht wirklich, das sind die Punkte.
7 Punkte fehlen.
7 Punkte?
Wenn alle Rennen gewinnt, Verstappen nur Zweiter immer, keine schnellste Runde für beide, in keiner Rennen, und die Sprints jetzt mal außen vor gelassen, würden theoretisch 7 Punkte fehlen.
Boah.
Das wäre bitter.
Ja gut, aber das ist ja, wenn man die Sprints und so rauslässt und so weiter und die schnellste Runde.
Aber wenn das
so
am Ende wirklich...
Wenn es an diesen 7 Punkten scheitert, dann könnte ich den Frust oder dann könnte ich auf jeden Fall verstehen, wenn da eine der Parteien mehr als sauer wäre.
Genau, das hoffen wir mal nicht, dass das passiert. Generell, der McLaren wird einfach das beste Auto. Ich bin, also an sich funktioniert er ja auf jeder Strecke. Wir haben gesehen, Spa hat nicht so funktioniert, weil Norris wieder Fehler am Start gemacht hat. Strategie war nicht so gut. Die war diesmal wirklich einwandfrei, keine Probleme, aber bei 22 Sekunden Vorsprung lässt es sich auch einfacher, Strategieentscheidungen zu machen, als bei einem Rennen, wo du immer unter Druck bist. Deswegen da von der Strategie-Seite war aber diesmal fehlerfrei. Jetzt kommt Monza.
Welches Gebiet?
Italien.
Ja.
Also, genau. Aber das Ding ist, man hört, Ferrari soll damit dem Upgrade sehr, sehr gut werden. Das Team, das zu schlagen gilt. Das große Problem, wenn der McLaren eine Schwäche hat, dann ist es dieses Draggy-Sein, also sehr viel Luftwiderstand. Also du willst ja viel Abtrieb, damit du Grip in den Kurven hast. Und du willst ja eigentlich ein sehr effizientes Auto. Das hatte Red Bull jahrelang, dieses Auto, was viel Abtrieb hat, aber auf der Geraden wenig Luftwiderstand trotzdem produziert. Diese Mischung, die willst du eigentlich haben. Und das ist so die eine Schwäche, die man, wenn man eine finden will bei McLaren, die sie haben, dass sie auf der Geraden sehr, sehr viel Luftwiderstand noch haben und dann bist du halt langsamer. Und Monza ist der schnellste Kurs.
Ja.
Also mit einer sehr, sehr langen Geraden. Ich denke, man kann in Corner, in diesen Highspeed-Corner-Kurvenpassagen, kannst du viel gut machen mit dem McLaren, weil der in mittel- und schnellen Kurven einfach das Auto zum Schlagen ist, also einfach super gut ist. Gerade in diesen mittelschnellen. Aber die Gerade könnte vielleicht ein bisschen wehtun. Diese lange Gerade. Ich glaube trotzdem, man sollte jetzt davon ausgehen, dass der McLaren das schnellste Auto ist. Aber der Vorsprung wird, wenn sie das schnellste Auto sind, definitiv kleiner werden, weil man hier diesen Luft hier schon hat. Man wird mit dem Low Downforce, also mit dem ganz kleinen Heckflügel ankommen, den kleinsten wahrscheinlich, den es gibt, einfach um auf diese Geraden nicht so viel Topspeed zu verlieren. McLaren kann es sich leisten, weil die auch so guten Abtrieb generieren. Aber ich denke mal, McLaren wird das Team zu schlagen sein. Ferrari, wie gesagt, mal gucken, ob sie dann wirklich angreifen können. Und Red Bull, mal gucken. Dann wird es nochmal eng. Also McLaren muss aber auch jetzt gewinnen. Also die dürfen sich auch keine Fehler erlauben. Ne? Was für Red Bull gilt, gilt für McLaren genauso.
Ja, natürlich, vor allem als Verfolger.
Und ist sie in Monza noch, also wenn sie Monza gewinnen, dann ist wirklich jede Strecke machbar. Wirklich dieses, man hat jetzt in Sandford auch einen neuen Flügel ausprobiert, der trotz viel Abtrieb, ein großer Flügel, der aber weniger Luftwiderstand produziert. Also da haben sie auch dran gearbeitet. Wird trotzdem noch ein Problem sein in Monza. Und ich bin gespannt, ob man das, was man auf der Geraden verliert, kompensieren kann durch die bisschen Abtrieb, den man in den Kurven bekommt. Ein Gerücht gab es noch am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Williams, Logan Sargeant, der US-Amerikaner, hatte einen fürchterlichen Unfall. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Auto hat auch gebrannt. Also der hat Samstag im dritten freien Training, wo es geregnet hat, das Auto in die Wand gehämmert. Und die Art und Weise, wie es passiert ist, ist wohl bei vielen sehr, sehr negativ aufgestoßen, gerade beim Teamchef, weil der ist nämlich aufs Gras gekommen mit einem Reifen und ist auf dem Gas geblieben. Das machst du nicht. Das ist ein totaler Anfängerfehler. Du bleibst nicht auf dem Gas, wenn du auf den Rasen kommst, weil dann rutscht du halt weg. Und das war der wiederholte Fehler von ihm. Er konnte gar nicht am Qualifying teilnehmen. Und jetzt wurden Stimmen laut, dass James Vowles, der Teamchef, dass ihm die Geduld langsam ausgeht und Sargeant jetzt in Monza schon ersetzt werden könnte. Also er ist für nächstes Jahr eh schon raus. Carlos Sainz wechselt ja zu Williams nächstes Jahr. Aber dass er jetzt ersetzt wird in Monza, weil der Geduldsphasen reißt, das werden wir dann wahrscheinlich morgen, also Dienstag oder Mittwoch erfahren. Gab auch schon Gespräche, unter anderem mit der Liam Lawson, der Red Bull Junior, der letztes Jahr in diesem Visa Cash App Red Bull, wie er jetzt heißt, ja, das heißt wirklich der Name, schon mal fahren durfte für den verletzten Daniel Ricciardo. Gucken, ob Red Bull sagt, dass sie ihn ausleihen. Also Dr. Marco meinte so, ja, wir wollen ihm nicht im Weg stehen, wenn die Konditionen passen, aber man will ihn ja für nichts ja selber haben. Zweite Option ist Mick Schumacher.
Ich wollte gerade fragen, da fällt mir ein Name direkt ein. Der
war auch der Erste, der direkt genannt wurde, ist ja Mercedes Ersatzfahrer. Toto Wolff setzt sich sehr stark für ihn ein, dass er einen Platz bekommt im Cockpit. Und James Vowles war früherer Mercedes-Mitarbeiter, also der kam von Mercedes, der hatte sehr gute Connection zu Toto Wolff. Vielleicht kann man da was machen. Ich würde sagen, er und Lawson sind die heißesten Kandidaten. Bei Lawson hängt es wirklich davon ab, ob Red Bull sagt, wir leihen ihn aus für ein paar Rennen. Da ist gerade wohl die Rede, dass sie höchstens 4 Rennen ihn ausleihen würden wollen. Schumacher hat Erfahrung, auch mit den Autos jetzt schon, ist verfügbar. Und könnte sich vielleicht nochmal präsentieren für nächstes Jahr für einen Sitz. Also der Sitz, der noch da ist, der einzige. Also es gibt noch Audi, Mercedes und Red Bull. Red Bull, Dr. und Marco ist kein Fan von Schumacher. Der wird da nicht reinkommen. Der Mercedes, der wird jetzt in Monza, wird er bestätigt. Der Sitz von Mercedes geht an Kimi Antonelli, gerade 18 geworden. Jetzt die Superlizenz, darf jetzt offiziell Formel 1 fahren. Hat auch Toto Wolff schon bestätigt, dass Kimi Antonelli keine Option für Williams ist. Man hat andere Pläne mit ihm.
Ja, okay.
Der wird nächstes Jahr definitiv in dem Mercedes sitzen. Er ist ein italienischer Fahrer im Monza-Italien-Rennen. Er wird da jetzt verkündet, also davon gehen alle aus. Und dann könnte Schumacher vielleicht nochmal sich die Chance nutzen für ein Audi-Cockpit.
Das wäre ja was.
Das wäre was. Würde mich freuen für ihn, dass er nochmal die Chance kriegt.
Auf jeden Fall. Also, ja, auf jeden Fall. Also, war er denn, also ich habe mitbekommen, dass seine, war er das damals, der zusammen mit Magnussen im Haas gefahren ist? Und es waren ja beide nicht so Bombe. Aber er war doch schon besser als Magnussen.
Zu Saisonbeginn nicht, da wo halt der Haas noch gut war, also noch konkurrenzfähig, da hat Kevin Magnussen die Punkte für Haas geholt, wo Schumacher noch gestruggelt hat. Zum Ende hin war Schumacher schon besser, beziehungsweise beide auf einem Niveau.
Auf einem Niveau, okay.
Genau, aber Schumacher hatte auch seine Glanzmomente. Großes Problem, er hat einfach schon 3 Chassis zerstört in 2 Jahren. Der hat komplett Totalschaden verursacht. In Monaco ist er gecrashed, sah ganz übel aus, hatte den Saudi-Arabien-Crash. Also zweimal komplett zerstört, ist in Japan, in seiner zweiten Saison, ist ja in Japan bei Regen in der In-Lab hat er so beim Rausfahren, wo du nicht schnell fährst, ist er, hat er halt das Ding in, also in die Wand gesetzt. Nur leicht, aber halt in die Wand. Da weiß ich nicht, aber ich würde ihm halt gönnen, weil er war nicht so schlecht, wie er mal gemacht wurde. Die Pace war vollkommen in Ordnung. Er war jetzt auch nicht überragend, was man halt ehrlicherweise sagen muss. Aber Schumacher war ja immer so ein langsamer Lerner, der lernt. Und dann kommt im zweiten, dieser große Sprung. So war es eigentlich immer. Und wenn man ehrlich ist, das erste Jahr im Haas war einfach gar nichts. Das war einfach außer Konkurrenz. Da hat es noch das erste Jahr mit dem alten Reglement, oder das letzte Jahr mit dem alten Reglement so rum. Und da hat man einfach bei Haas komplett schon auf die Entwicklung des nächsten Jahr gesetzt und das Ding war nicht konkurrenzfähig. Es gab kein einziges Upgrade in diesem Jahr.
Ja, also dann, ja gut. Aber
und er hat die Formel 3 im zweiten Jahr gewonnen, die Formel 2 im zweiten Jahr gewonnen. Ich würde es gerne sehen und ich glaube auch, dass dieser ganze Umgang mit Haas, hast du es mitbekommen, der war ja damals sehr, sehr rau und Günter Steiner.
Ja, ganz
genau. So sehr man ihn auch vielleicht für Netflix liebt.
Ich habe jetzt erst das TikTok von ihm gesehen, falls du das gesehen hast, mit seiner Tochter.
Von Günter Steiner? Mhm. Nee. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Nee, der hat einen TikTok hochgeladen mit ihr. Wo du mir meine For You-Page
Ja, der ist auch in einem Podcast immer ganz oft drin. Ne? Und so sympathisch auch als Medienmann sein mag oder als Netflix-Darsteller da gewesen, gefühlt. Oh, als Teamchef war der nicht. Für mich tatsächlich total fehl am Platz am Ende. Hm. Hat das nicht gut gehandelt, hat öffentlich seinen Fahrer kritisiert, was du gerade bei so einem jungen Jahr nicht machen solltest. Wir sehen es ja trotzdem bei James Vowles zum Beispiel, der sich lange vor Sargent gestellt hat. Oder viele Teamchefs stellen sich vor den Fahrer. Toto Wolff stellt sich immer vor seine Fahrer. Auch ein Lewis Hamilton, der schon so lange dabei ist, der wird immer sich vor Hamilton gestellt oder vor Russell, vor die Fahrer halt, dass man sie schützt. Das hat ein Schneider nicht gemacht. Es gab sehr viel Stunk im Team, auch mit Gene Haas, dem Eigentümer. Und ich denke einfach, seine Entwicklung wäre anders gelaufen bei einem anderen Team und ich würde es ihm gönnen, dass er vielleicht nochmal eine Chance hat. Und wenn es dann nicht klappt, dann kann man auch wirklich sagen, ist es verdient.
Ja. Tatsächlich gab es jetzt auch da, was das angeht, im Fußball, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei Kräuter Fürth.
Der Trainer, sein Torwart da. Ja. Ich dachte, das muss ein Scherz sein.
Ja, nee. Er hat sich jetzt öffentlich entschuldigt. Eigentlich ist Zorniger, ist Andreas Zorniger? Ich weiß nicht, Zorniger ist eigentlich ein cooler Typ. Das ist eigentlich auch ein, der steht für was und das ist auch eigentlich ein korrekter Trainer. So, der hat sich auch schon häufiger mal gegen Dinge ausgesprochen, gegen die man halt sich in der Regel immer aussprechen sollte. Aber eigentlich ein korrekter Typ, aber da hat er komplett ins Klo gegriffen.
Das habe ich auch nicht verstanden. Warum machst du, also der war ja auch 21, oder nicht?
Ja, der Torwart ist super jung, blutjung und dann sowas, also ne, für die, die es nicht mitbekommen haben, er hat quasi gesagt, also der Torwart hatte wirklich einen haarsträubenden Fehler, also er spielt ihn im Aufbauspiel, glaube ich, holt er quasi, gegen wen hat ein Fürth gespielt? Ich würde ja gerne nachgucken jetzt, aber es geht leider nicht.
Auf jeden Fall hat der einen Fehler gemacht.
Er hat einen Fehler gemacht.
Und da gab es 1-1 dadurch.
Und dadurch das 1-1 hat den Gegner gegen Paderborn genau quasi die wieder zurück ins Spiel geholt und dann meinte der Trainer sowas im Sinne von, wenn er solche Fehler macht, braucht er sich nicht wundern, wenn der Spielerberater mich bald anruft oder braucht sich der Spielerberater nicht anrufen, wundern, wenn er mich anruft und ich ihm erklären soll, wieso er nicht mehr spielt oder so. Also,
na, da kam ja auch die Nachfrage von der Sky-Reporterin oder zumindest von der Reporterin, ich weiß nicht von welchem Sender das war, sie hat dann gefragt, aber er hat gesagt, er hat doch das 1-1 festgehalten, dann kam halt sowas wie, ja, ist dein Job, muss er machen.
Ja, also, ja. Aber Teamchefs, die sowas nicht raffen, sind in der Regel immer ein bisschen schwierig.
Man sieht es bei Haas, jetzt geht es bergauf mit dem neuen Teamchef. Ja, Formel 1 spannend, Bundesliga.
Erster Spieltag, es gibt noch nicht so viel, was man dazu
sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, erste Spieltage sind immer. Weißt du, was wir nächste Woche mal machen sollten?
Ja,
ich habe jetzt
Woche
eine Idee für eine Rubrik, die wir jetzt einfach schnell hier einführen. Also ab nächste Woche. Ab nächste Woche, wenn wir nächste Woche aufnehmen.
Ja.
Weil ich im Urlaub bin für 2 Wochen.
Ja, müssen wir vielleicht noch eine Möglichkeit finden, wie wir das hinbekommen, dass wir an
vielleicht
unterschiedlichen
nicht, genau, nicht
aufnehmen.
Zusammen in einem Raum aufnehmen.
Ja,
das kriegen wir vielleicht hin. Das wird man dann sehen. Ich denke, ich habe das. Auf jeden Fall, die Idee für die Rubrik, die Overreaction der Woche.
Die Overreaction der Woche.
Oder sowas, dann kannst du deine Overreaction, so was ist so, kann auch, jetzt wäre es vielleicht sowas wie Stuttgart, dass jemand overreacted.
Ja,
auch Freiburg.
Es wäre schon bei mir Zorniger tatsächlich gewesen, aber es wäre ja zweite Liga.
Ja.
Wäre das in Ordnung?
Geht auch.
Geht auch? Okay, merke ich mir fürs nächste Mal.
So eine Overreaction, wo man jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr in Panik oder in Hype verfällt auch. Das ist auch immer ganz cool.
Das ist natürlich auch so eine Sache.
Kann ich dann auch ganz perfekt für die NFL übernehmen, die dann in 9 Tagen geht sie los. Nächste Woche Donnerstag.
Mensch, wird der Podcast immer voller und voller. Muss ich mich noch mal ein bisschen kürzer halten bei meinem Fußballding.
Ja.
Ach, Mann,
wie lange haben wir denn jetzt genommen?
45.
Guck mal.
45, 54, Alter. Ja, Zahlendreher überall. Naja, ich würde sagen.
Wir haben's.
Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich denke, Niklas wünscht euch die auch.
Ich wünsche eine schöne Restwoche. Es hört sich so an, als ob so, ja, der Rest der Woche, der ist nur noch. Das hat sich lustig angehört.
Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ist ja natürlich ein bisschen.
Heute Montag ist so die Restwoche.
Ja,
nein, wir wünschen euch eine schöne Restwoche.
Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und wir halten euch auf dem Laufenden bestimmt, wie wir verfahren in
deswegen
den nächsten 2 Wochen.
Immer auf Social Media
deswegen
vorbeischauen.
Immer auf Social Media vorbeischauen und dann ein gediegenes Auf Wiedersehen.
Tschüss.